Plötzlich kommt Moody vorbei und sagt zu ihm, hey Mensch, du, wollen wir kurz Tee trinken? Lade dich ein in mein Büro auf eine Tasse Tee. Neville wirkt so wie, ich habe eigentlich keinen Bock. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück bei Potters philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David Kemmich aus Bengal und Dave und das hier ist die 14. Folge von der 4. Staffel, also das 14. Kapitel von Harry Potter und der Feuerkelch. Wir befinden uns am Anfang des Schuljahres. Harry hat gerade seinen ersten Tag hinter sich gebracht und es geht locker flockig weiter. Sie haben sich bemerkt, dass Snape noch gemeiner geworden ist. Neville hat es geschafft, in seinem Anfang des 4. Schuljahres schon seinen 6. Kessel einzuschmelzen. Wo man sich ja fragt, was sind das für Kessel, die er einschmelzen kann? Wie heiß können die werden? Es liegt wahrscheinlich eher an den Zutaten, dass sie einschmelzen. Aber es ist schon eine betrachtliche Summe. 6 innerhalb von, 3 Jahren und ein bisschen. Aber gut, ist halt auch unser Neville. Wir lieben ihn, wir kennen ihn. So ist er trotzdem ein lieber Typ. Er findet Snape nicht so. Er hat ihn nachsitzen lassen und hat ihn so Gläser mit Überresten von gehörnten Krötern auskratzen lassen, was ein bisschen eklig war. Und er probiert die Finger, also unter den Fingern hat er immer noch was. Und Hermine zeigt ihm im Gemeinschaftsraum, wo wir uns gerade befinden, einen Zauberspruch, der das entfernt. Es wird vermutet, dass damit der Zauberspruch Ratzeputz gemeint ist. Das ist ja ein Säuberungszauber, den wir auch noch kennenlernen. Ich glaube, im nächsten Buch. Genau, da wird er auch namentlich genannt. Und es wird hier davon ausgegangen, dass das eventuell der gleiche sein könnte, weil es halt auch ein Wegmachzauber ist, ein Reinigungszauber. Nur so am Rand. Kleine Side-Info für euch. Harry und Ron haben einen sehr klaren Verdacht, warum Snape so gemein ist, nämlich wegen Mad-Eye Moody. Mad-Eye Moody ist ja Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, ein Unterrichtsfach, das Snape sehr, sehr, sehr gerne für sich hat und oder haben würde, es aber immer noch nicht geschafft hat. Nun, seit Harry da ist, das 4. Mal in Folge nicht. Wir wissen nicht, wie weit vorher, davor er schon es versucht hat, aber nicht gekriegt hat. Eventuell, seit er an der Schule ist, das sind schon einige Jahre. So. Allerdings, und das ist Ron und Harry auch aufgefallen, scheint Snape etwas, sagen wir mal, Angst vor ihm zu haben. Wir haben ja im letzten Kapitel schon gelernt, dass Mad-Eye sich sehr gerne mal mit Snape unterhalten will, seitdem er in der Schule ist. Und ja, Snape möchte das offensichtlich nicht, denn immer wenn Mad-Eye in der Nähe ist, ist er relativ schweigsam, weicht seinen Blicken aus und ist nicht so ganz so erfreut, in seiner Nähe zu sein. Und da kommen wir jetzt auch hin zum ersten Unterricht von Mad-Eye Moody, der am Donnerstag stattfindet, haben wir in den letzten Kapitel erfahren. Und ja, sie sitzen da alle sehr aufgeregt. Hermine kommt noch aus der Bücherei, wo sie sich irgendwie öfters jetzt aufhält und Ron und Harry immer noch nicht so genau wissen, warum sie so viel in der Bücherei ist. Und ja, Mad-Eye Moody kommt rein, sie hatten alle schon ihr Buch ausgepackt. Dunkle Kräfte, ein Kurs zur Selbstverteidigung. Aber, Mad-Eye sagt ihnen, pack die Dinger mal weg, brauchen wir heute nicht. Alle so, oh, okay, geil. Immer wenn wir keine Bücher brauchen, ist eigentlich ziemlich geiler Unterricht. Dann erzählt er, dass er den Unterrichtsplan, also er hat Nachricht gekriegt von Lupin, der hat ihm, das ist ja der erste Lehrer, der die Klasse verlassen hat und quasi dem es noch gut geht. Quirrell ist ja tot und Lockhart hat sein Gedächtnis vergessen, der weiß gar nicht mehr, dass er unterrichtet hat. Und Lupin ist ja freiwillig gegangen, damit er nicht gefeuert werden muss. So. Und der hat ihm eine Nachricht hinterlassen, was die Klasse so gemacht hat im letzten Schuljahr. Und dann sagt Moody auch so, ja, okay, cool. Da seid ihr ganz gut drin, so in dunklen Kreaturen bekämpfen. Aber ihr wisst noch gar nichts über Flüche. Denn Flüche sind so das Krasseste. Und wenn ihr die nicht kennt, dann habt ihr gar keine Chance. Dann geht ihr sofort da draußen drauf. Und es gibt 3 Flüche, die sind richtig krass. Ist frei nach mir übersetzt, ne? Und die dürft ihr eigentlich noch gar nicht wissen. Die darf man eigentlich erst ab der 6. ab dem sechsten Jahr kennenlernen. Aber Dumbledore und ich haben gesagt, hey, why not? I'm only one year here. Also Matt erzählt auch, dass er nur ein Jahr da ist, um zu unterrichten. Woraufhin Ron sagt so, was, warum nur ein Jahr? Und dann sagt Matt also, du bist der Sohn von Arthur Weasley, hä? Okay, der hat mir vor kurzem geholfen. Und dann sagt er, ja, ich bin nur ein Jahr hier, weil ich bin ja eigentlich im Ruhestand und ich habe mich von Dumbledore vollquatschen lassen, dass ich jetzt ein Jahr rauskomme und euch unterrichte. Und dann bin ich aber auch wieder weg, weil mehr als ein Jahr habe ich keinen Bock, meinen Ruhestand zu unterbrechen. Kann ich verstehen, wenn ich im Ruhestand wäre, hätte ich auch keinen Bock mehr zu sagen, oh, jetzt noch irgendwo, jetzt noch mal los, morgens aufstehen und so, gar keinen Bock drauf. Genau, ein Jahr ist er da und da will er ihnen diese Flüche zeigen, die sie noch gar nicht kennen dürfen, und zwar die drei unverzeihlichen Flüche. Warum will er sie ihnen zeigen? Er sagt, man muss darauf vorbereitet sein, was einen erwartet. Immer wachsam, das ist so seine Catchphrase, immer wachsam. Und dann fragt er, okay, kennt ihr denn diese Flüche? Weiß jemand, wer diese drei krassen unverzeihlichen Flüche sind? Und dann melden sich Hermine natürlich, Ron meldet sich und auch Neville interessanterweise. Und Ron kommt als erstes dran und er nennt den Imperius-Fluch. Und da sagt Moody direkt so, oh, ja klar, den kennt dein Vater natürlich, ne? Weil Ron sagt, ja, mein Vater hat mal erwähnt, den Imperius-Fluch gibt's, glaube ich. Und er so, ja, genau. Ministerium hatte sehr viel Stress damit, erster Zauberkrieg, und er holt so ein Glas mit Spinnen raus. Ja, nimmt eine von den Spinnen raus, macht Imperio und die Spinne tanzt. Dreht sich im Kreis, macht Kunststückchen und alle finden das sehr lustig und also ja, sehr lustig, ne? Aber stellt euch mal vor, ihr wärt das. So komplette Kontrolle, ihr habt keinen eigenen Willen, ihr macht nur das, was man euch sagt. Und das war halt extrem schwierig im ersten Zauberkrieg, weil du nicht wusstest, wen du trauen kannst, wen du nicht trauen kannst. Es gab ja einerseits natürlich die Leute, die für Voldemort geheim gearbeitet haben, aber es gab auch einfach Leute, die halt unter diesem Fluch standen und die von ihrer Einstellung gar nicht Voldemort angehörig waren, aber durch diesen Fluch ihm eben geholfen haben. So, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum, dass es diesen Fluch gibt, ist wahrscheinlich auch der Grund, dass die Malfoys noch draußen sind, denn die haben sich ja darauf berufen, dass sie eben nicht wussten, was sie taten. Und es wird nie erwähnt, aber ich gehe mal davon aus, dass die da gesagt haben, sie standen unter dem Imperius-Fluch und sie wollten das alles gar nicht und sie waren halt irgendwie verhext worden von Voldemort und deswegen haben sie das getan, was sie getan haben, während er mächtig war. Genau, dann kommt der zweite und da wird Neville drangenommen und er erwähnt den Cruciatus-Fluch. Und da guckt auch Moody kurz ihn an und sagt, dein Name ist Longbottom. Und Neville nickt halt sehr nervös, aber Moody geht gar nicht weiter drauf ein und sagt, okay, der Cruciatus-Fluch, um das gut darzustellen, müssen wir die Spinne etwas vergrößern. Und er nimmt eine weitere Spinne raus und vergrößert die, sodass sie so groß ist wie, und sie war jetzt größer als eine Tarantel. Also schon eine sehr, sehr große Spinne. Ne? Also so handgroß, würde ich sagen. Und er sagt, bricht Zauberstab drauf und sagt Crucio. Und die Spinne fängt einfach komplett an zu zucken. Zieht sich zusammen, rollt hin und her und hat Krämpfe. Sehr starke Schmerzen. Und plötzlich ruft Hermine aufhören. Und das nicht, weil sie ihr die Spinne leid tat, sondern weil Neville sehr, sehr verstört aussah. Der hatte sich an den Tisch festgeklammert, die Augen aufgerissen. Seine Knöchel waren weiß, weil er sich so da am Tisch festgehalten hatte und guckte, als würde, und seine Augen waren von Grauen erfüllt. Ja, und dann hört Moody halt auf, macht die Spinne wieder kleiner und tut sie ins Glas zurück. Und erklärt halt, der Cruciatus-Fluch sorgt für Schmerzen. Einfach richtig krasse Schmerzen. Also ich habe mich mal mit diesen Flüchen ein bisschen mehr beschäftigt, wie der funktioniert bei dem. Und so wie ich das verstanden habe, ist es einfach so, als wenn in deine Nerven, also dein Nervensystem quasi angegriffen wird. Nicht du direkt, sondern nur direkt Schmerz auf deine Nerven produziert werden und das deswegen durch den ganzen Körper geht. Und das ist halt wirklich, wirklich fies, wenn man so sich mal irgendwie so Nervenschmerzen hatte oder so, dann weiß man ja, wie weh das tut. Und das muss man sich überlegen, das wird einfach durch eine unsichtbare Kraft direkt in deinen ganzen Körper geleitet. Und das schon, puh, also, ne, und das einfach komplett ohne Unterlass, durchgehend. Ne, also wenn man sich, weiß nicht, einen Nerv mal eingeklemmt hat, tut weh, wenn man den dann so falsch belastet, aber diesen Schmerz. Und den einfach, stell dir vor, den einfach komplett durch den ganzen Körper ohne Unterbrechung. Das schon fies. Und Moody erklärt halt auch, dass das so halt einfach eine Folter ist. Du brauchst keine Daumenschrauben oder Messer oder sonstiges, um jemanden zu foltern. Dieser Fluch genügt. Und dann fragt er noch nach dem letzten und dann sagt der Hermine dran und die flüstert nur und sagt, Avada Kedavra. Und er so, ja. Der letzte und schlimmste Fluch, der tödliche Fluch. Und er holt wieder eine Spinne raus, richtet seinen Zauberstab drauf und sagt, Avada Kedavra. Und sie fällt einfach um. Ein helles grünes Licht blitzt auf und die Spinne kippt einfach um. Irgendwie gab es einen erstickenden Schrei. Ron hatte sich nach hinten geworfen. Wäre fast vom Stuhl gefallen, als die Spinne auf ihn zurollte. Aber er war ja vorne auf dem Lehrertisch. Also, naja, Ron halt. Spinnen und so. Und dann erzählt er auch, erklärt Moody, ja, das ist halt so der schlimmste Fluch. So, dir passiert nichts, du bist halt einfach nur tot. Und da erinnern uns vielleicht mal ans erste Kapitel, wo es heißt, dass die Leute in dem Haus, ne, im Riddles Haus, die waren bei bester Gesundheit, bis auf den Fakt, dass sie tot sind. Also denen ist kein Leid zugefügt worden, aber sie sind halt einfach tot. Kann man also sich jetzt überlegen, war wahrscheinlich Avada Kedavra, da hat jemand die mit dem Fluch erledigt. Und Harry wird auch eins klar und Moody erwähnt es auch. Er sagt, es gibt keinen Schutz davor. So, du kannst dich wohin da verstecken, ne? Wenn du jetzt hinter einem Stein bist, da kommt der jetzt nicht durch. Aber wenn du den direkt abkriegst, bist du halt einfach tot. Und es gibt nur einen, der bis jetzt diesen Fluch überlebt hat, von dem sie wissen. Und der sitzt hier im Raum. Und das ist natürlich Harry. Und Harry wird deutlich und klar, so sind meine Eltern gestorben. Und er hatte ja immer schon als Kind auch in seinen Träumen und so, hatte er diesen grünen Lichtblitz gesehen. Und er dachte immer, das wäre von dem Unfall, weil jahrelang haben ja Tante Petunia und Onkel Vernon ihm erzählt, dass sie bei dem Autounfall gestorben sind. Er dachte, da hätte irgendwas grün geblitzt. Und auch später hat er sich ja an die grünen Blitze erinnert und so. Und jetzt weiß er auch, wie sie gestorben sind, nämlich durch diesen Fluch. Und Moody erklärt auch nochmal, dass dieser Fluch, dass die so mächtig sind, also gerade der Avada Kedavra-Fluch, die Schüler, die da jetzt sitzen, könnten ihren Zauberstab auf ihn richten und sagen, Avada Kedavra, und es würde nichts passieren. Weil das so krass mächtige Magie ist. Und die einfach, ja, das würde nichts bringen. So, ne? Also die müssten das halt richtig, die bräuchten die Macht dafür, das denen zu nutzen. So. Und die haben sie halt einfach noch nicht. Und er sagt auch, es gibt keine Gegenflüche dagegen, gegen diese Flüche. Und warum zeige ich euch sie dann? Weil ihr sie kennen müsst. Immer wachsam. Und dann als nächstes erklärt er ihnen, dass sie unverzeihliche Flüche heißen, weil sie eben, wenn du einen dieser Flüche benutzt, landest du in Azkaban lebenslänglich. Also sobald du den Imperiusfluch, den Cruciatusfluch oder den Avada Kedavra-Fluch gegen irgendwen benutzt, sei es ein Muggel, sei es ein anderer Zauberer, und wirst dabei erwischt, du bist einfach automatisch ohne Verhandlung lebenslang in Azkaban. So, das gibt keine Grund, diesen Fluch zu benutzen. Es gibt keine Begründung, der rechtfertigt, diese Flüche zu benutzen. Das war's soweit. Das war die erste Stunde. Und Hermine ist ein bisschen angespannt und sagt zu Harry und Ron, dass sie sich beeilen sollen. Und er so, jetzt schon wieder in der Bibliothek. So, nee, Neville. Und Neville stand so ein bisschen im Gang und war so ein bisschen geistesabwesend, seitdem er den Cruciatusfluch gesehen hatte. Und als sie ihn ansprechen, sagt er auch so, oh, hallo. Ein bisschen nebenher. Und als Hermine fragt, ob es ihm gut geht, sagt er so, ja, alles gut. War ein toll, krasser Unterricht, oder? Wow, Mensch, sehr interessant. Wollen wir zum Abendessen? Und plötzlich kommt Moody vorbei und sagt zu ihm, hey Mensch, du, wollen wir kurz Tee trinken? Lade dich ein in mein Büro auf eine Tasse Tee. Neville wirkt so wie, ich habe eigentlich keinen Bock, aber auch so nicht so die richtig die Möglichkeit, jetzt wegzugehen. Naja, und dann geht er mit und denken so, gut, könnten uns wen besser vorstellen, der trösten kann, als Moody. Und Ron redet noch so ein bisschen energisch, so, boah, krass, ne, wie er das gebracht hat mit dem Avada Kedavra. Und dann sieht er Harrys Gesichtsausdruck und wird so ein bisschen ruhiger. Und sie gehen zurück zum Schlafsaal, also gehen zurück zum Gryffindor-Turm und unterhalten sich halt dabei. Und dann fragen sich auch so, wird er denn nicht Ärger kriegen? Also kriegen die beiden nicht Stress mit dem Ministerium, wenn er uns die zeigt irgendwie? Und Ron so, ja, Keine Ahnung, Dumbledore halt, ne? Der macht halt so sein eigenes Ding. Sie ist halt Latte, was das Ministerium will. Und dann sind sie bei der fetten Dame und sie fangen mit Wahrsagen an, denn Harry und Ron müssen immer noch ihre Wahrsage-Hausaufgabe machen. Nämlich, sie müssen sich ein Horoskop, glaube ich, erstellen. Und sie holen ihre Sachen und treffen dabei auf Neville, der im Schlafsaal sitzt und ein Buch liest, Magische Wasserpflanzen des Mittelmeeres und ihre Wirkung. Und das hat ihn Moody gegeben, weil Moody von Professor Sprout weiß, dass Neville sehr gut in Kräuterkunde ist und generell sehr gut in, also so, ne, so das Kräuterkunde ist so sein bestes Fach und einfach als nette Geste hat er ihm das Buch halt gegeben, gesagt, hey, hier, du bist doch gut darin, dann guck dir doch das an, vielleicht interessiert dich das und so. Und das fand Harry dann auch sehr nett und dachte sich auch so, das hätte Lupin vielleicht auch gemacht, so auf so eine nette Art und Weise, Neville zu zeigen, dass er gut ist und eben nicht dieses drauf rumhacken, wie Snape es macht. Genau, dann holt er seine Entnebelung der Zukunft und setzt sich mit Ron hin und sie machen Hausaufgaben und das ist echt so durch. Irgendwann sitzen und denken so, oh, ich habe gar keine Ahnung, wie das geht, oh, was sollen wir denn da machen und so. Und dann so, hey, lass doch was finden. Denken sie drüber nach und dann so, Dienstag verliere ich eine Schlägerei. Und dann sagt Ron, Harry irgendwie, ach Mist, ich wollte doch mich verprügeln. Und er so, ja, aber dir passiert was Schlechtes, weil du verlierst eine Wette, ich verliere eine Wette. Genau, sagt Harry so, dann verliere ich eine Wette. Und Ron so, ja genau, du hast gewettet, dass ich die Schlägerei gewinne. Und wird immer abwesend, immer seltsamer und ein bisschen verrückter und so. Und letzten Endes kommen sie dann darauf, dass sie ständig sterben. Woraufhin Hermine auch irgendwann aus der Bibliothek, die ist zwischendurch wieder zur Bibliothek gegangen, zurückkommt und sagt zu Ron, du guckt so auf die Karten, das wird aber kein schöner Monat für euch. Und sie so, ja, naja, wenigstens sind wir vorgewarnt. Und dann, ist, du ertrinkst zweimal. Und er so, ach nein, wirklich? Ah, dann ändere ich das in zertrampelt von den Hippogreif. Und Hermine so, sag mal, denkt ihr nicht, dass die das merkt, wenn ihr euch die ganzen Scheiße ausdenkt? Na, egal. Und dann sagt er auch, hab geschuftet wie ein Hauself, was Hermine nicht so gut findet. Das ist ja nur so eine Regelwendung. Und dann erzählt Hermine, was sie die ganze Zeit in der Bücherei gemacht hat. Und zwar will sie einen Verein gründen namens B11R. Und Harry sagt, Belfer? Da ist jetzt so Anstecker drauf und da steht Belfer. Hermine sagt, nicht Belfer, B11R. Bund für Elfenrechte. Und Ron so, hab ich noch nie gehört. Und Hermine sagt, ja, wir gründen ihn jetzt ja auch erst. Und sie kriegen beide einen Anstecker. Und Hermine wollte es erst nennen, stoppt die schändliche Misshandlung unter unserer magischen Mitgeschöpfe, Bewegung zur Stärkung der Elfenrechte. Aber das hat nicht draufgepasst auf den Button. Das ist jetzt der Titel ihres Manifests. Denkst du so, ach Hermine, ey. Es geht denn ab bis 14. Mach doch mal Dinge, die 14-Jährige tun. Naja. Ja, dann gibt es auch eine Diskussion. Also erstmal geht es darum, dass Harry ist, glaube ich, Kassenwart und Ron... Nee, Ron ist Schatzmeister und Harry ist Sekretär. Deswegen sollte er jetzt alles mitschreiben, was sie sagen. Und dann sagt Ron so, ach Mensch, Hermine, die finden es jetzt nicht so schlimm, versklavt zu sein. Also die mögen es, versklavt zu sein, sagt Ron. Und sagt, nee, wir wollen jetzt hier da was machen. Und zwar wollen wir, dass die bezahlt werden, die sollen Urlaub kriegen, bessere Arbeitsbedingungen. Und wir haben halt langfristige Ziele, sind halt das Gesetz zu nicht gebrauchte Zauberstäbe und so, weil Elfen dürfen das nicht benutzen und sind beide so, okay, krass. Aber sie werden unterbrochen von Hedwig, der gegen die Scheibe klopft und einen Brief von Sirius hat, in dem steht, Harry, ich fliege sofort nach Norden. Die Neuigkeiten über deine Narbe ist nur das letzte Glied in einer Kette merkwürdiger Gerüchte, die mir zu Ohren gekommen sind. Wenn sie wieder anfängt zu schmerzen, geh unverzüglich zu Dumbledore. Es heißt, er habe Mad-Eye aus dem Ruhestand zurückgeholt. Was bedeutet, dass wenigstens er, wenn auch sonst keiner, die Zeichen liest? Ich melde mich bald meine besten Wünsche an Ron und Hermine. Halt die Augen offen, Harry. Halt die Augen offen, Harry. Sirius. Hermine und Ron sind so, hä, fliegt nach Norden? Also er kommt zurück? Und Ron meint, was für Zeichen liest der denn? Und Harry so, oh scheiße, ich hätte nichts sagen sollen. Und jetzt so, kommt jetzt nur wegen mir zurück, bla bla bla. So ein Scheiß und was mache ich denn jetzt? Der wird doch geschnappt, wenn er hier zurückkommt. Und geht wütend ins Bett. Genau, und dann wird gesagt, dass er so tut, Ron kommt irgendwann in den Schlafsaal und er tut so, als wenn er schläft. Er denkt ja die ganze Zeit über Sirius nach und er zurückkommt und dass er wie so ein Baby rumgeheult hat. Und wäre er nicht so mit sich beschäftigt, hätte Harry gemerkt, dass Neville nicht wie gewohnt schnarcht und er wohl nicht der Einzige ist, der keinen Schlaf findet in dieser Nacht. Damit endet das Kapitel. Sehr spannend, sehr aufregend. Wir haben die unverzeihlichen Flüche kennengelernt, was ein großer Game Changer ist in der ganzen Harry Potter Mythologie. Wie gesagt, wir haben die Begründung, warum manche gesagt haben, sie waren verhext. So, okay, haben wir einen Zauber für, Imperiusfluch. Und wir haben den Todesfluch kennengelernt, den Avada Kedavra, wie Harrys Eltern gestorben sind, auch nicht zu verachten. Ein doch recht wichtiger Fluch, weil er eben nicht abwehrbar ist, aber Harry ihn irgendwie überlebt hat und man ja immer noch nicht so ganz genau weiß, wie. Dumbledore hat es angedeutet, dass seine Mutter was damit zu tun haben könnte, aber was genau weiß man eben nicht. Und wir haben Mad-Eye kennengelernt, der ein verrückter Hund ist. Und natürlich Belfer, B11R kam ins Spiel. Auch etwas, was im Film komplett gestrichen wurde. Aber einfach ein, ja, irgendwie, es ist so schön, es ist so ein schöner Hermine-Ding ist das irgendwie, ne? So dieses, okay, ich mache jetzt einen Bund für Elfen. Ich befasse mich jetzt noch mehr damit. Ich will die jetzt befreien. Ich überlege mir Ziele, die wir erreichen müssen. Ich ziehe Harry und Ron mit rein. Die haben ja keine Chance. Ich glaube, Mitgliedschaft ist auch irgendwie eine Galeone oder so. Musste zahlen fürs Mitgliederkriegs-Button und keine Ahnung. Und sie wollen Flugblätter machen und so. Es ist sehr, sehr schön, so eine Widerstandsbewegung oder ja, so ein Verein für Rechte. Das ist sehr, sehr cool. Genau, ich will ja mal ein bisschen mehr über die Elfenrechte philosophieren, aber ich glaube, das machen wir, wenn wir die Elfen auch mal ein bisschen kennenlernen. Das kann ich ja spoilern. Wir lernen in diesem Kapitel noch, nicht in diesem Buch, kommt noch ein Kapitel, in dem wir auch ja, ein paar Hauselfen noch treffen. Ne? Will nicht zu viel verraten, aber da sehen wir dann auch noch mal, wie die das leben und so, und dann kann man da vielleicht ein bisschen mehr drüber überlegen. Aber ich finde, der Satz von Ron, die mögen es, versklavt zu werden, sagt schon sehr viel aus über das Verhältnis zwischen Hauselfen und Zauberern. Das eben, ich meine, du magst es ja nur, versklavt zu werden, wenn du es anders nicht kennst. Also keiner ist ja gerne versklavt, aber wenn du dein Leben lang versklavt bist und es anders nicht kennst und gar nicht weißt, wie es ist, nicht versklavt zu sein. Ich meine, kann man vielleicht mit Leuten vergleichen, die jahrelang im Knast waren und wieder rauskommen. Die wissen dann nichts mit sich anzufangen häufig. Die machen dann irgendeinen Scheiß, um wieder reinzukommen oder Schlimmeres, also bringen sich um oder so, ne? Also gibt's ja so. Also wenn du dein jahrelang oder dein Leben lang schon in einer bestimmten Verhältnis warst, in dem du quasi nichts zu sagen hattest, nichts zu entscheiden hattest, dann ist Freiheit vielleicht, plötzliche Freiheit vielleicht gar nicht unbedingt das Beste. Aber wie gesagt, wir treffen dann noch Elfen, wo wir dann auch zwei Beispiele haben und so. Okay. Mehr will ich gar nicht sagen. Ist ein bisschen länger wieder heute geworden. Und ich hoffe, das hat jetzt alles aufgenommen. Mir gerade hier. Gut. Dann wollen wir das einfach heute mal beenden. Und wir beenden es, wie die nächsten drei Kapitel wahrscheinlich jetzt auch, mit einem der unverzeihlichen Flüche. Und da nehmen wir natürlich als erstes den Imperio. Den Imperiusfluch. Imperio. Auch schön, ne? Imperio. Emperor. Naja. Imperio. So, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.